Die Radio Wissen. Update.
Wir müssen uns diese Sanktionen erst einmal anschauen, ohne Hektik.
Demonstrativ gelassen, so hat Russlands Präsident Wladimir Putin darauf reagiert, dass die USA in der Ukraine-Krise die Zügel weiter anziehen und neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Heute folgte auch die EU. Keine europäischen Waffen mehr für Putin, so das Ziel einer der Maßnahmen. Die europäischen Sanktionen gegen Russland sind unser Top-Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Aus der EU soll kein Kriegsgerät mehr nach Russland verkauft werden. So wollen es die EU-Botschafter. Und wenn alle 28 EU-Staaten zustimmen, könnte das noch diesen Donnerstag Realität werden. Alexander Graf Lambsdorff, Abgeordneter der Liberalen im Europaparlament, findet diese Sanktionen richtig.
Die Russen kooperieren nicht bei der Aufklärung der Situation um den Flugzeugabsturz, wahrscheinlich Abschuss. Und sie sind nach wie vor diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen für die Destabilisierung der Ostukraine. Insofern ist es auch richtig, jetzt die nächste Ebene zu beschreiten und mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten.
Und es gibt weitere Sanktionen, die Russland an den Verhandlungstisch zwingen sollen. Auch Waren, die militärisch genutzt werden können, dürfen nicht mehr nach Russland geliefert werden, wie zum Beispiel bestimmte Maschinen oder leistungsstarke Computer. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Die Rüstungssanktionen beziehen sich nur auf künftige Geschäfte. Verträge, die schon unterschrieben sind, dürfen weitergeführt werden. Auf diese Weise können vor allem Frankreich und Großbritannien ihre schon verkauften Kriegsgeräte liefern. Der Verkauf war international massiv kritisiert worden. Neben dem russischen Militär soll aber auch der Finanzsektor im Land die Strafen der EU zu spüren bekommen. Nach Willen der Diplomaten soll den russischen Banken der Handel mit Anleihen in der EU verboten werden. Damit wird es für Russlands Banken teurer, sich Geld zu leihen. Geld, das die marode russische Wirtschaft dringend brauchen könnte. Und Russland soll kein Gerät mehr aus der EU kaufen können, mit denen Erdöl etwa aus der Tiefe gefördert werden kann. Das ganze Maßnahmenpaket wird die russische Wirtschaft stark treffen. So jedenfalls die Einschätzung zuvor von Georg Zachmann vom Wirtschaftsinstitut Bruegel in Brüssel. Denn die russische Wirtschaft ist stark abhängig von europäischer Ware. Etwa die Hälfte der russischen Importe kommen aus der EU.
Das würde also bedeuten, dass zumindest von wirtschaftlichen Sanktionen Russland viel mehr Schaden entstehen könnte als auf europäischer Seite.
In Deutschland wird dagegen weiter über das Geschäft mit Waffen gestritten. Die Grünen drängen darauf, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern zu verschärfen. Sie fordern ein deutliches Nein zu Waffenexporten in Krisengebiete. Ihrer Meinung nach kann das helfen, Konflikte einzuschränken. Erst am Wochenende hatte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel angekündigt, künftig strengere Maßstäbe für Rüstungsexporte anzulegen. Er sagte in der ARD:
Das ist im Kern kein Instrument der Wirtschaftspolitik. Das ist ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik. Und es ist, wenn man nicht aufpasst und nicht sehr vorsichtig ist, sehr schnell ein Geschäft mit dem Tod. Und ich glaube, das können wir uns alle nicht wünschen.
Mit dieser Meinung ist Gabriel nicht allein in der Regierung, aber es gibt auch heftige Gegenwehr, etwa von der CSU. Parteichef Horst Seehofer hält Einschränkungen beim Verkauf deutscher Waffen für gefährlich. Damit würden Arbeitsplätze bedroht, sagte er in einem Zeitungsinterview. Zahlreiche Rüstungsfirmen produzieren ihre Waren in Bayern.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Diskussionen um deutsche Waffengeschäfte sind auch im Internet ein Thema. Renate Angstmann postet auf der Facebook-Seite vom Deutschlandfunk: Unglaublich, es brennt an allen Ecken der Welt. Deutschland ist als drittgrößter Rüstungsexporteur mit seinen Waffen überall dabei. Und jetzt fahren Horst Seehofer und weitere Unionsleute dazwischen, wenn Sigmar Gabriel die Exporte ein bisschen zurückfahren will. Das ist absurd. Bei allem Respekt vor den Kollegen, die um ihre Arbeitsplätze fürchten, das Geschäft mit dem Tod kann kein Geschäftsmodell sein. Manfred Siebenhaller sieht das anders. Glaubt denn der Herr Gabriel, wenn die ausländischen Staaten keine Waffen mehr von Deutschland bekommen, dass diese ausländischen Staaten keinen Zugriff mehr auf Waffen haben? Dann liefern eben die anderen Staaten. Der Erfolg wäre lediglich, dass in Deutschland eine Menge Arbeitsplätze verloren gehen. Wie Lars glaubt, weniger der Verlust der Arbeitsplätze an sich als vielmehr der Verlust an Know-how im Hinblick auf unsere Sicherheit sollte bedenklich stimmen. Ohne eine eigene Rüstungsindustrie wächst Europas Abhängigkeit von den USA, falls wir uns dann nicht mit Waffen aus Russland verteidigen wollen. Und Andreas Hoffmann wird grundsätzlich. Das perverse Argument der Waffenlobby ist und bleibt: Nicht die Waffe ist das Schlimme, sondern der Mensch, der sie benutzt. Mir konnte aber noch niemand erklären, wozu man ein Gewehr oder einen Panzer anders verwenden könnte als zum Schießen, ergo zum Verletzen und Töten. habe nämlich noch niemanden gesehen, der mit dem Panzer ein Feld gepflügt oder mit einem Gewehr einen Tisch gebaut hätte.
Was sonst noch wichtig war?
Die Ermittler aus den Niederlanden und Australien konnten den dritten Tag in Folge nicht zur Absturzstelle von Flug MH17. Das Risiko ist zu groß. Aus dem Gebiet in der Ostukraine werden wieder schwere Kämpfe gemeldet. Die ukrainische Armee versucht derzeit, die Separatisten aus der Region zu vertreiben. Dabei hat es wieder viele Tote und Verletzte gegeben. Separatisten und Regierungstruppen werfen sich gegenseitig vor, schwere Waffen auch gegen Zivilisten einzusetzen. Auch die Gewalt in Nahost will kein Ende nehmen und die Aussicht auf eine Waffenruhe schwindet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schwor die Israelis im Fernsehen auf weitere intensive Kämpfe ein.
Es gibt keinen gerechteren Krieg als diesen, in dem unsere heldenhaften Söhne kämpfen. Wir wussten, dass uns schwere Tage bevorstehen würden. Das ist so ein schwerer, schmerzhafter Tag. Wir brauchen einen langen Atem und Entschlossenheit, um den Kampf gegen eine mörderische Terrororganisation fortzusetzen, die uns vernichten will. Auch zu dieser Stunde setzen wir die Aktion fort.
In der Nacht hatten Israel und die Hamas ihre gegenseitigen Angriffe noch verstärkt. Israel bombardierte offenbar 150 Ziele, zum Beispiel das Haus des Hamas-Führers Ismail Haniya. Insgesamt geben die Palästinenser die Zahl ihrer Toten allein heute mit 100 an. Israel meldet 10 Tote. Außerdem ist das einzige Kraftwerk im Gazastreifen beschädigt worden. Es ist jetzt außer Betrieb. Die Anlage versorgt eigentlich ein Drittel der Haushalte in Gaza mit Strom. Die Zahl der Übergriffe auf Moscheen in Deutschland hat offenbar deutlich zugenommen. Das schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung heute. Sie bezieht sich auf eine Antwort der Bundesregierung an die Linksfraktion. Auffällig ist, dass die Zahl in den 10 Jahren bis 2011 konstant war und dann sprunghaft angestiegen ist. Zwischen 2001 und 2011 gab es im Schnitt 22 Angriffe. In den beiden Jahren darauf stieg die Zahl um mehr als die Hälfte auf 35 bzw. 36 Taten. Der Zentralrat der Muslime sieht in dem Anstieg ein Zeichen dafür, dass die anti-islamischen Ressentiments in Deutschland zunehmen. Bayerns Staatskanzleichefin Christina Haderthauer drohen Ermittlungen wegen Betrugs- und Steuerhinterziehung. Die zuständige Staatsanwaltschaft in München hat beantragt, die Immunität der CSU-Politikerin aufzuheben. Haderthauer steht wegen einer mehr als 10 Jahre zurückliegenden Firmenbeteiligung in der Kritik. Ein früherer Mitgesellschafter hatte Anzeige gegen Haderthauer und ihren Mann erstattet, weil er sich beim Verkauf seiner Anteile übervorteilt fühlte. Das umstrittene Erkundungsbergwerk Gorleben wird weitgehend geschlossen. Darauf haben sich die Bundesregierung und das Land Niedersachsen geeinigt. Bis endgültig entschieden ist, ob Gorleben zu einem Endlager für Atommüll werden könnte, sollen die Arbeiten in den Salzstock auf ein Minimum reduziert werden. Damit will die Politik vor allem zeigen, dass die bundesweite Suche nach einem Endlager nach wie vor offen ist.
Was noch wichtig wird.
Bis morgen muss die argentinische Regierung mit 2 Hedgefonds eine Lösung finden. Andernfalls droht eine erneute Staatspleite des südamerikanischen Landes. Die argentinische Regierung weigert sich, die geforderten 1,3 Milliarden US-Dollar Schulden an die Investmentfonds zurückzuzahlen. Bisher verliefen die Verhandlungen in New York ohne Erfolg. Dazu Wirtschaftsminister Axel Kisselhoff.
Argentinien ist guten Willens zu verhandeln. Das Land will alle seine Gläubige auszahlen. Allerdings zu gleichen, gerechten und legalen Bedingungen. Aber eines ist klar, wir können das, was in New York gefordert wird, nicht bezahlen, da dies milliardenschwere Zahlungen nach sich ziehen würde. Wir wollen eine Lösung finden, aber wir lassen uns nicht erpressen.
Ein US-Gericht hatte den Investmentfonds die Rückzahlung nach der argentinischen Staatspleite im Jahr 2001 zugesprochen. Die Lkw-Maut soll im kommenden Jahr gesenkt werden, so will es einem Zeitungsbericht zufolge Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU. Grund dafür ist eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Morgen entscheidet das Kabinett über die Pläne. Durch die Senkung nimmt der Bund weniger Gebühren ein, etwa 460 Millionen Euro.
Und sonst in der Welt?
Nach Angaben von Human Rights Watch gibt es in Brasilien noch immer Folter. Die Menschenrechtler haben seit 2010 insgesamt 64 Fälle von Polizeigewalt gesammelt, bei denen es um grausame und unmenschliche Behandlung ging. In 40 Fällen spricht die Organisation wörtlich von Folter. Sie zählt Schläge, Elektroschocks, Plastiksäcke über dem Kopf oder die Androhung von körperlicher oder sexueller Gewalt auf.
Eine Sprecherin von Human Rights Watch sagte, Brasilien sei bei dem Thema schon vorangekommen, etwa mit einem Anti-Folter-Gesetz von 2013, aber es bleibe noch einiges zu tun. Zum Beispiel dauere es Monate, bis Verdächtige einem Richter vorgeführt werden. Dann sei es allerdings schwer, Folter noch zu beweisen, weil die Verletzungen verheilt seien. In China ermitteln die Behörden zum ersten Mal gegen einen Politiker aus dem höchsten Machtzirkel des Landes. Wie Reuters und Xinhua berichten, läuft gegen den früheren Sicherheitschef Zhu Yongkang ein Korruptionsverfahren. Er war bis zu seinem Rückzug November 2012 Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei, dem wichtigsten Gremium Chinas. Unter seiner Führung wurde der gewaltige Sicherheitsapparat weiter ausgebaut. Viele seiner alten Vertrauten sind in letzter Zeit schon selbst zum Ziel von Korruptionsermittlungen geworden und sitzen zum Teil im Gefängnis. Um Zhu Yongkang selbst war es aber lange still geblieben. Hugo Chavez ist schon seit über einem Jahr tot. Aber das hat Venezuela nicht daran gehindert, seinen 60. Geburtstag mit großem Pomp zu feiern. Zu der Zeremonie in Chavez' Geburtsort Sabaneta waren Staatschefs aus Lateinamerika und der Karibik eingeladen. Es gab ein Feuerwerk, einen Geburtstagskuchen und ein Happy Birthday für den verstorbenen Staatschef. Der jetzige Präsident Nicolas Maduro sagte, ein Vogel habe ihm gezwitschert, dass Chavez glücklich sei über die Loyalität seines Volkes. Es ist nicht das erste Mal, dass Maduro spirituelle Botschaften seines ehemaligen Mentoren empfangen haben will. Chavez war letztes Frühjahr an Krebs gestorben. Auch eine venezolanische Künstlerinitiative hat sich zu seinem 60. Geburtstag etwas einfallen lassen. Sie entwickelte eine Computerschriftart nach dem Vorbild von Chavez' Handschrift. Besonders auffällig ist das große A.
Wissensnachrichten.
Mütter vererben ihren Kindern nicht nur die Haar- oder Augenfarbe. Kinder übernehmen manchmal auch die Ängste ihrer Mütter. Wissenschaftler haben zum Beispiel schon beobachtet, dass die Kinder von Holocaust-Überlebenden auch an schlimmen Albträumen leiden oder bestimmte Situationen vermeiden, obwohl sie selbst erst viel später geboren wurden. Dieses Phänomen war heute ein Thema in unseren Wissensnachrichten. Psychologen haben nämlich eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Anne Tepper hat sich damit beschäftigt. Was könnte denn dahinter stecken?
Die Wissenschaftler glauben, dass Mütter ihren Babys Ängste weitergeben, und zwar über den Geruch. Wenn eine Mutter zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, vielleicht weil ihr mal eine übers Gesicht gekrabbelt ist, und sie sieht dann später mit ihrem Baby zusammen eine Spinne und fürchtet sich, dann verändert sich mit der Furcht eben auch ihr Geruch. Das merken die Babys sich dann und haben dann vor denselben Dingen Angst, auch wenn sie die Situation, die dazugehört, selbst gar nicht erlebt haben. Konkret getestet haben die Wissenschaftler ihre Theorie an Ratten, und zwar mit Pfefferminzgeruch.
Pfefferminz klingt jetzt nicht unbedingt gefährlich. Hat den Ratten das trotzdem Furcht eingeflößt?
Ja, und zwar haben die Forscher weibliche Ratten nicht nur dem Pfefferminzgeruch ausgesetzt, sondern zusätzlich auch kleine Elektroschocks gegeben. Das lehrte die Ratten das Fürchten. Und später, als sie Junge hatten, haben die Forscher den Pfefferminzgeruch wieder verbreitet und auch den Nachwuchs riechen lassen. Und auch der fürchtete sich dann. Und zwar auch dann, wenn die Mütter nicht mehr dabei waren, sondern die Wissenschaftler nur noch deren Angstgeruch verströmten.
Das ist jetzt ein Experiment an Ratten. Kann man das überhaupt auf den Menschen übertragen?
Ja, nicht ohne weiteres natürlich. Da müssen noch mehr Tests her. Aber andere Studien belegen schon, dass der Geruch der Mütter Babys beruhigen kann. Es wäre also denkbar, dass eben der Geruch von Angst die Kleinen auch das Fürchten lehrt.
Und dann ging es in den Wissensnachrichten heute noch um die Eroberung des Südpols und die Frage, wer zuerst da war, der Mensch oder seine Spuren?
Es waren die Spuren der Menschheit, muss man sagen. Und zwar haben Wissenschaftler am Südpol im Eis gebohrt, insgesamt 16 Mal, und haben festgestellt, dass es dort schon bevor der erste Mensch kam, Blei gab aus menschlichen Industrieanlagen.
Und woher weiß man, woher dieses Blei kommt?
Ja, mit Hilfe der Bohrkerne kann man sehr genau bestimmen, zu welcher Zeit welche Verunreinigung im Eis aufgetaucht ist. Hier ist es so, dass etwa 20 Jahre bevor Roald Amundsen 1911 den Südpol betrat, die Bleikonzentration stark angestiegen ist, also mit der Industrialisierung und genau zu der Zeit, als in Südaustralien eine große Bleimine und Verhüttung in Betrieb gegangen ist. Sehr erstaunlich ist auch, dass die Wissenschaftler das gesamte Blei, das sie in den Bohrkernen gefunden haben, anhand der Isotope genau dieser Mine zuordnen können. Das heißt also, dass die Umweltverschmutzung letztendlich aus ein und derselben Quelle stammt.
Und noch vom Südpol zum Mars. Da gibt es jetzt einen neuen Rekord.
Der Mars Rover Opportunity hat ihn geknackt. Die NASA hat ausgerechnet, dass der Roboter seit seiner Landung vor 10 Jahren 40 Kilometer zurückgelegt hat. Damit hat er jetzt nicht nur einen Rover Pullover der Sowjets überholt, sondern überhaupt alle Erwartungen übertroffen. Eigentlich war Opportunity nur dafür ausgelegt, eine Strecke von einem Kilometer zurückzulegen.
Vielen Dank, Anne Tepper aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Das Wetter ist stürmisch und nass. Für viele Regionen in Deutschland gelten im Moment Unwetterwarnungen vor heftigen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Ansonsten gibt es im Norden am wenigsten Wolken und im Westen und Südwesten am meisten Regen. Und so geht es auch in der Nacht weiter bei Tiefstwerten zwischen 20 und 12 Grad. Ab morgen lockert es dann langsam von Nordwesten her wieder auf. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.